Diese Folge wird präsentiert von Amazon Prime Student. Studis und Azubis sparen ganz groß. Kostenloser Premium-Versand, unbegrenztes Streamen von Filmen und Serien und vieles mehr erhältst du mit Prime Student 6 Monate ohne Kosten für dich. Gesponsert von Microsoft Surface. Danach nur 3,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Gehe jetzt auf amazon.de/studentenangebot.
Yeah.
Oh yeah.
Fest und flauschig ist hier, es ist Mittwoch, der 16. Dezember.
Und wir sind heiß auf den Lockdown, heiß auf den Lockdown.
Wir sind so heiß auf den Lockdown.
Yeah. Es kommt die schönste Zeit des Jahres, es kommt der 2. Lockdown. Und es ist, genau heute hat er angefangen, heute am Mittwoch, mit dem Start unserer kleinen Mittwochsendung, zu der wir euch alle begrüßen. Herzlich willkommen.
Ja, es ist halt der Start von Fest und Flauschig, bedeutet auch Start des Lockdowns. Es ist der Lockdown, der uns jetzt ein paar Wochen begleiten wird. Und es ist der Lockdown, muss man ehrlicherweise sagen, den wir am letzten Sonntag schon quasi vorher geahnt haben. Es hat danach gerochen. Und ich fand es ganz spannend, wie innerhalb von 24 Stunden der Ministerpräsident meines zumindest zeitweisen Heimatbundeslandes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, potenziell der nächste Vizekanzler unter Annalena Baerbock von den Grünen, er hat eine 24 Stunden 180-Grad-Wende hingelegt. Am Donnerstagabend noch, egal, wir halten den Einzelhandel offen, und am Freitagmorgen aufgewacht mit Durchfall in der Buchse und doch sicherheitshalber Lockdown, und jetzt ist es tatsächlich soweit. Hast du die Pressekonferenz gesehen von Michael Müller, Markus Söder, Angela Merkel und Olaf Scholz?
Ich habe sie auf DVD aufgenommen, aber noch nicht gesehen. Tatsächlich, ich bin noch beschäftigt mit meinem Adventskalender. Bei mir geht das alles gerade vorbei. War es eine emotionale, so wie bei der Kanzlerin wieder, ging es wieder ab?
Es war emotional, es war vor allen Dingen, fand ich das ganz spannend, so dynamisch, wer denn da welche Machtposition innehat, wer sich rhetorisch wie weit aus dem Fenster gelehnt hat. Man muss sagen, unterm Strich, Michael Müller, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz von der SPD, Berliner Bürgermeister, hat wie immer eine solide
Der macht Figur sich langsam, gemacht. Ne?
Er mausert langsam sich lang auf seinen letzten Metern. Gib da noch mal Gas.
Man hat jahrelang nicht gewusst, wer ist ja eigentlich Bürgermeister gerade. Aber jetzt kommt er noch mal aus dem, wie Saddam Hussein, aus dem Versteff. Nein, Quatsch. Schlechter Vergleich. Aber langsam, er schält sich aus einer Nebelwelle, Wolke langsam heraus und ist ein richtiger Bürgermeister. Und er hat auch gesagt, man kann auch jetzt schon seine Kinder, man muss nicht bis Mittwoch warten, jetzt schon zu Hause lassen. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt.
Ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Aber jetzt heute trifft's ja eh ab heute. Alle müssen ihre Kinder zu Hause lassen. Neben Michael Müller saß Angela Merkel in einem roten, nicht rot, es war eher wie heißt dieser Ton nochmal? Das hat Palina.
Burgunderrot.
Nein, es ist irgendwie so ein komischer Rotton, den habe ich irgendwie mal aufgeschnappt. Das hat so einen ganz speziellen Namen. Bei Palina in der Insta-Story, egal, so ein roter Blazer. Daneben Markus Söder, der eigentlich immer versucht hat, so sneaky in jeden zweiten Satz einzubauen, wie geil Bayern eigentlich ist und wie straight.
Ja, wie gut die das alle machen, so als Vorbildfunktion, ja. Aber so geil ist das da auch alles nicht. Aber er versucht natürlich alles. Man darf nicht vergessen, es geht auch um die Kanzlerkandidatur. Es spielt da gerade eine Menge mit bei dem ganzen Verhalten. Wie viel kommt aus dem Herzen? Wie viel liegt ihm wirklich das Volk am Herzen? Und wie viel ist wirklich nur der Karriereschritt, den man jetzt machen muss und sich richtig verhalten muss?
Genau, und was ich nicht verstanden habe, dass ganz rechts außen dann der Vizekanzler Olaf Scholz, mein großes politisches Vorbild, eigentlich, der ja auch der junge Menschen so begeistert, wie selten vor ihm ein Sozialdemokrat. Er saß ganz rechts außen auf diesem Podium und immer wenn der geredet hat, haben alle irgendwie gedacht, ja, ist ja jetzt auch irgendwie egal, weil du bist Vizekanzler. Du hast jetzt gerade in der Geschichte jetzt eh nichts zu sagen. Du bist auch kein Ministerpräsident. What's going on?
Das ist fiese, wenn man ist Vizekanzler, hat so einen geilen Namen, ist aber eigentlich politisch komplett ausgeschaltet, bis die Kanzlerin tot ist. Oder irgendwas passiert. Also nicht tot, ja. Aber also du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Also dass irgendwann mal so ein unglücklicher Hustenanfall oder so, was die Kanzlerin mal 2 Tage ins Bett zwingt. Und dann kannst du halt Gas geben. Er war da so ein bisschen fehl am Platz. Und da muss ich sagen, hat Michael Müller eine deutlich bessere Figur gemacht und die Kanzlerin ja sowieso. Also halt wirklich, muss man wirklich sagen, dass sie sich jetzt endlich durchgesetzt hat. Und ich habe danach so mit ein paar Freunden und Verwandten rumtelefoniert. Wir sind uns eigentlich alle sicher, dass wenn die Kanzlerin sich eher durchgesetzt hätte, wir jetzt alle gemeinsam Weihnachten feiern können. Und das ist auch, also es stimmt wahrscheinlich nicht. Und es gibt wahrscheinlich auch viele gute Gründe, die dafür sprechen, dass man das jetzt genau so gemacht hat. Aber ich finde es eigentlich ganz geil als Geschichte, um diese 16 Ministerpräsidenten einfach komplett zu enteiern. Das wenn alle auf die Kanzlerin gehört hätten, wäre das alles vernünftig gelaufen.
Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie dieses Jahr die Medien wirklich, und ich rede jetzt nicht nur von den typischen Boulevardblättern, unterschiedlich, also so innerhalb von Wochen ihre Meinung geändert haben. Von was hat die Politik alles falsch gemacht? Also es ging ja los mit, warum es in Deutschland besser läuft als in anderen Ländern. Ja. Da waren wir ganz stolz, auch der Spiegel ganz stolz. Was machen wir richtig? Was läuft hier gut? Jetzt haben wir auf einmal dann kam der Vorsprung. Der Vorsprung wird langsam verspielt. Und jetzt, was hat die Politik falsch gemacht? Was lief da eigentlich alles falsch? Tja, also um das aufzuarbeiten, müsste man vielleicht nochmal so ein eigenes Gremium irgendwie eröffnen. Ich selber fühle mich da nicht befugt, irgendwie irgendjemand die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber es ist natürlich wirklich interessant, wenn man mal so die Schlagzeilen des Jahres in den typischen Medienseiten sich so anguckt, wie da irgendwie jeden Tag irgendwie reflexartig neue getitelt wurde.
Ja, und ganz interessant, diese Dynamik, dass man wusste doch eigentlich schon im März, dass eine zweite Welle kommt. Und ich weiß noch, wie damals Christian Drosten schon gesagt hat, als er bei uns im Interview war, fuck Leute, das wird uns im Winter noch schön auf die Füße fallen, wenn wir jetzt im Sommer nachlässig werden. Und gerade die Übergangsphase vom Sommer auf den Herbst, da war das doch irgendwie allen klar, dass es keine geile Idee ist, einfach so weiterzumachen wie bisher. Und jetzt ist das passiert. Und interessant, dass es wirklich tageweise, ich habe noch am Donnerstag, gab es doch noch letzte Woche die große Parlamentssitzung mit irgendwie einer Aussprache. Und da hieß es noch, uns fehlt irgendwie Eigenverantwortung, ist jetzt gefragt, und sittliche Reife braucht man nun und da braucht man keine Regularien. Und wirklich einen Tag später fallen alle um und sagen, oh jetzt fuck, oh du Scheiße, fuck. Dabei hat man das doch schon letzte Woche ahnen können, dass die Todeszahlen weiter steigen werden. Und das ist irgendwie,
Ich frage mich aber auch, was hätte man im Sommer anders machen sollen? Hätte man die Leute im ganzen Sommer zu Hause, also ich meine, das ist so, ich bin da auch nicht für verantwortlich. Es ist eine so schwierige Situation. Wie gesagt, es liegt in der Natur des Menschen, den Schuldigen zu suchen. Aber in dieser ganzen desolaten Situation gerade, will ich einfach nur durchkommen, ehrlich gesagt. Also das reicht mir schon.
Und man muss mal wirklich sagen, du bist so stringent wie jetzt, habe ich dich wirklich selten erlebt. Du bist wirklich Business-Olli. Olli, kann ich vielleicht mit den Leuten mal sagen, ich schreibe dir eine SMS um 10.25 Uhr, Antwort innerhalb von 10 Sekunden. Das ist eine Zeit, wo ich normalerweise mir Sorgen gemacht hätte, wenn du ans Telefon gehst, eigentlich.
Ich war gerade bei der Morgentoilette. Ich bin erst um 6 Uhr heute Morgen ins Bett gegangen. Ich bin wirklich komplett, mir fehlt ein riesiges Schlafdefizit. Es liegt daran, ich habe zu spät angefangen mit meinem Adventskalender. Ich sitze da wirklich gerade jeden Abend dran, weil es mir am Herzen liegt, dass das bis zum Ende gut durchgeführt wird. Aber es ist schon immer so in meinem Leben gewesen. Ich brauche den Druck und dann mache ich was. Es macht mir Spaß und irgendwann hasse ich den Druck. Ich bin auf der letzten Tour, während der Tour, auf die Idee gekommen, immer einen Vorfilm in jeder Stadt zu zeigen, in der ich als alter Mann durch die Stadt laufe. Und dann musste ich das noch vorher im Laptop in meinem Nightliner schneiden, anstatt mich auszuruhen vom Konzert. Und es war ein Wahnsinnsstress. Aber irgendwie ist es mir dann immer alles wert, dass ich das auch gut zu Ende führe. Trotzdem muss ich damit also in Zukunft wirklich mal anfangen, geplanter zu arbeiten. Und so wie du, Jan Böhmermann. Und auch delegieren, mehr delegieren.
Als du mir gesagt hast im November, dass du diesen Adventskalender machst, da habe ich gedacht, okay, Olli, das Adventskalender, ich komme ja vom Radio und ich habe in meinem Leben schon viele Comedy-Adventskalender gemacht, sag ich dir. Und das ist immer so eine Idee, die hat man im November und denkt dann so, ah ja, geil, mache ich einfach 24 Tage. Und bei allen Adventskalendern, die ich bislang immer gemacht habe, war es nach Tag 5 Pain in
Scheiße. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei uns nicht der Fall, wirklich. Wir haben einige starke Höhen.
Nein, es ist auch nach Es ist Qualität, ich meine, die Qualität steht, aber es ist einfach viel Arbeit. Man denkt halt, das schaffe ich, aber das schafft man nur, wenn man dann ab Tag 5 einfach nicht mehr schläft. Und rund um die...
Richtig, und so ist es bei mir auch gerade. Ich bin wirklich, eigentlich erwischte mich immer gerade in den wachen Momenten. Ich schlafe zu ungewöhnlichen Zeiten. Aber irgendwie ist dieser Kalender auch eine Machtdemonstration meinerseits, weil diese ganzen Kurzgeschichten, dafür sitzen ja andere jahrelang irgendwie vor der leeren Seite. Und ich wollte das einfach mal kurz alles rausballern, was einem so alles durch den Kopf geht. Und bis jetzt läuft's alles ganz gut. Ich bin aber auch froh, wenn es vorbei ist. Ich freue mich aber drauf, dass wir auch noch dieses Jahr uns einmal wahrscheinlich sehen werden, Jan.
Ja, wir werden uns sehen und zwar am kommenden Samstag und da werden wir uns alle sehen, wenn Sie, müssen wir fast ja inzwischen sagen, weil die Menschen sind ja mitgewachsen, mitgealtert mit uns, wenn Sie uns begleiten mögen am kommenden Samstag um 19 Uhr, würden wir uns sehr freuen. Ich habe jetzt gerade von Susanne Wündisch die URL zugeschickt bekommen. Wir werden ab Samstag für Sie da sein. Wo, das verraten wir erst am Samstag. Wir mussten unseren ursprünglichen Plan canceln. Ja. Das hat, lass uns aber nicht sagen, was der eigentliche Plan war. Das verraten wir nicht,
um niemanden zu enttäuschen. Wir schon mal halbwegs verraten, aber es wird jetzt alles nichts, weil einfach Corona ist und alles andere wäre Wahnsinn. Da muss man auch gar nicht lange, glaube ich, irgendwie Erklärungen abgeben. Wir können das nur in einem sehr überschaubaren Rahmen machen. Unsere Gäste werden nicht kommen, die müssen wir irgendwie zuschalten, wenn die das überhaupt wollen. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir machen Open End, Jan, du und ich noch einmal, das letzte Mal in diesem Jahr, holen alles raus, ziehen unsere schönsten Anzüge an und versuchen den Leuten einen kunterbunten Abend mit dem, was wir in unseren Händen haben, also
mit nicht viel.
Nicht viel, einen kunterbunten Abend zu organisieren.
Ja, es wird so ein kleines bisschen Homeschooling für Erwachsene.
Es wird Homeschooling.
Wir machen das ähnlich auch didaktisch fortgeschritten wie an deutschen Schulen. Also es wird irgendwie erstmal wild rumgeklickt, dann kriegt man das nicht hin mit irgendwie dem Tool, mit dem man dann da live streamt. Und dann, es wird letztlich eine Twitch-Session, aber ohne Gaming. Dafür also, vielleicht spielen wir ein bisschen an uns
Gaming,
rum.
Auch Mindgaming, aber ohne Ende. Ich werde noch ein paar erotische Spirits raushauen in die Community.
Ja, wir werden, das ist aber das allererste Mal, das muss man wirklich mal sagen, dass wir live sein werden. Wir haben bislang Fest und Flauschig nie live gemacht. Und ich weiß gar nicht, wird denn aus dieser Live-Sendung auch die Sendung des nächsten Tages zusammengebastelt? Oder ist das wirklich nur live oder...
Das hält sich Spotify noch offen. Das liegt daran, wie hoch unser Alkoholpegel während der Sendung ist. Ob man daraus nochmal eine Zweitverwertung machen will. Oder ob man das lieber ganz, eine Decke des Schweigens rüberlegt.
Ich kann dir schon sagen, wir werden beide in unserer, in der Stadt sein, in der wir beide Weihnachten und Silvester verbringen werden. Nämlich, ich werde schön am kommenden Freitag nach der Sendung, am kommenden Donnerstag, direkt nach der Sendung, in die Hauptstadt fahren, wo ich dann auch bleiben werde und den Lockdown vollführen werde. Und da werden wir gemeinsam dann uns wahrscheinlich aufhalten an einem Ort, der noch nicht feststeht aus
organisatorischen Gründen. Ich bestehe trotzdem, auch wenn wir uns sehr gut kennen und wir uns viel geteilt haben in den letzten 8 Jahren, Jan, auf einen Schnelltest deinerseits.
Das werde ich
auf jeden... Aber nicht nur Corona, auch alle anderen will ich. Also, dass du einmal, bevor wir in einen, wir haben uns so lange nicht gesehen, ich möchte gerne, dass du einmal komplett durchgecheckt wirst, ja, bevor du mit mir in einen Raum gehst.
Genau. Einmal so einen Strohhalm einführen in die Harnröhre und einmal irgendwie richtig reingucken mit so einem Ölmessstab mal rein. Hast du das eigentlich noch beigebracht bekommen von einem autoritären männlichen Verwandten, wie man am Motor eines Verbrennerautos Öl wechselt und wie man den Pegel vom Motoröl kontrolliert? Weißt du, gab es noch so eine Daddy-Session für dich?
Natürlich kann ich das. Mein Vater hat mir das alles beigebracht.
Wirklich, ne?
Na klar, wirklich. Also das hat er mir alles, also als ich meinen ersten Wagen, mein Ford Fiesta hat er mir das erklärt und so.
Ach, Ford Wochen Fiesta war dein erster Beule Wagen? Drin. Ford Fiesta war dein erstes Auto?
Ja, ein brauner Ford Fiesta.
Ah, guck, bei mir ist ein Polo Fox, VW Polo Fox. Ostblockgrau.
Mann, war das eine geile Zeit. Der erste Wagen, das erste Mal mit dem Wagen durch die Stadt fahren. Das Gefühl, ein Gefühl, was man nie vergessen wird. Als man den Führerschein hatte und auch noch Angst hatte beim Autofahren, als man dann so Autobahn die erste Mal alleine gefahren ist. Ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit und für mich, also die Abnabelung von meinem Elternhaus.
Das ist wirklich, war das Geschenk, muss wirklich Auto. Sagen, hat wirklich echt direkt zu tun mit automobiler Freiheit. Und ich weiß noch genau, wie es gerochen hat in meinem ersten Auto. Und ich weiß auch noch genau, dass der Fahrstil gerade so die ersten 2 Jahre regelmäßig Verkehrskontrollen provoziert hat. Also ich liebe Grüße an alle Schutzpolizistinnen und Schutzpolizisten, die genau wissen, was ich meine. Man erkennt Fahranfängern wirklich diese Unsicherheit. Man erkennt es sofort. Und es ist wirklich, wahrscheinlich haben sie einen deswegen öfter rausgekeult.
Bis ich einer der besten Autofahrer Europas wurde, hat es lange bei mir gedauert und ich bin wirklich lange Zeit auch wirklich ein Schisser gewesen. Ich bin kein Geschwindigkeitsfreak. Auch heute noch geht bei mir die Sicherheit vor. Also, ich weiß, ich habe gerade keinen, gerade führt der Führerschein, aber grundsätzlich bin ich,
zu das gut. Sind
aber unglückliche Zustände.
Herr Schulz, Polizei Berlin, Herr Schulz, wir haben gehört, Sie sind so gut, wir müssen Sie aus dem Vormarkt nehmen, ansonsten ist der Druck auf die anderen Verkehrsteilnehmer immer zu groß. Sie sind zu gut im Straßenverkehr. Wir haben von mehreren Blitzerkästen Nachrichten bekommen, wie gut sie sind.
Genau. Wurde sogar fotografiert. So gut sind sie.
Oh, peinlich. Wann kommt denn der Führerschein wieder? Rechtzeitig zum Fest oder sitzt du jetzt, hängst du jetzt fest in der Hauptstadt?
Wo soll ich denn sonst hinfahren überhaupt, Jan? Also es gibt sowieso momentan, also ganz ehrlich, einen besseren Moment, als einen Führerschein abzugeben, als jetzt gerade, gibt's eigentlich gar nicht.
Nee, das stimmt. Es ist wirklich der komplette Lockdown. Ich möchte nicht ungerecht sein. Achso, ich habe die URL gar nicht gesagt. Also ihr könnt uns erreichen am kommenden Samstag ab 19 Uhr unter spotify.com/festundflauschiglive. In einem Wort einfach alles zusammen, fest und flauschig und live schreibt sich mit V und nicht mit F. Fest und flauschig live, alles in einem Wort. Und da werden wir dann ab 19 Uhr eine, ja, improvisierte, muss man ja fast sagen, weil viele Dinge wegbrechen, aber mit vielen hoffentlich tollen Gästen, die dann alle zugeschaltet sein werden, eine Sendung machen, eine Fest und flauschig Ausgabe Open End. Im Chat, ja. Ich werde bei Twitter hängen. Du kannst ja bei, was ist deine Lieblingsplattform? Instagram eigentlich, ne? Ich bin bei Twitter.
Instagram, obwohl ich auch nicht mehr so gerne live gehe, weil da ganz viele Bots sich bei mir einschalten. Also diese ganzen Kommentare, dass jeder Dritte ist, rate mal, was lang und ist und lang und Bock macht oder wer will mich jetzt irgendwie nackt sehen und nur so eine Sache. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Montana Black und die Community damals uns so voll gespammt haben. Keine Ahnung, obwohl das bei allen großen Instagrammern der Fall ist. Das nervt unfassbar, weil es ja auch irgendwelche Bots halt sind, die da irgendwie die gleiche Scheiße immer schreiben. Und das kann aber nicht passieren bei unserer Übertragung am Samstag. Oder?
Nee, und wir werden uns aber trotzdem zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Fest und Flauschig, wir haben das damals, glaube ich, bei Radio 1, gab es 1, 2, 3 Mal Live-Sendungen. Und da war das auch möglich. Das ist aber schon viele Jahre her, das erste Mal überhaupt wirklich live um alle Zuhörerinnen und Zuhörer bemühen können. Und es wird eine Spendengala. Mein Spendenzweck, den habe ich schon mitgeteilt. Da wurde mir übrigens auch gesagt, da gab es jetzt irgendwie letztens so eine Sendung vom Team Wallraff, wobei rumkam, dass das Deutsche Rote Kreuz, ich sag mal, eine eher konservative und konventionell aufgestellte große Spendenorganisation ist, die nicht so schlank ist wie so ein kleiner slicker Betrieb, der irgendwie nebenbei noch eine Kondomfirma betreibt oder so, wo natürlich die Spenden viel direkter ankommen. Das Deutsche Rote Kreuz, da muss ich aber dazu sagen, hat bei mir eine persönliche Verbindung. Ich habe da jahrelang als Jugendlicher abgehangen, fand es immer super spießig. Es gab auch so ein paar Korruptionsgeschichten und sowas. Ich weiß aber, dass in diesen Zeiten da sehr viel Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit auf das Verwenden von Spenden ist und dass diese Spendenorganisation eben sehr viele Jahrzehnte, also ich glaube über 100 Jahre schon alt ist. Ich glaube, dass die für das, was jetzt gerade zu leisten ist, am besten gerüstet ist. Weißt du echt schon den Spendenzweck? Oder ist
ja, weiß ich schon.
Was ist
ich habe mich für den THW, das Technische Hilfswerk, entschieden tatsächlich, Jan. Weil die tatsächlich auch so breit aufgestellt sind, regional, bundesweit und in Katastrophengebieten und so viele gute Sachen machen. Und wo genau das Geld dann hingeht, das sollen die selber entscheiden, weil ich weiß, dass die wirklich gut aufgestellt sind. Da habe ich mir einiges durchgelesen. Ich finde, das ist wirklich ein ehrenhafte Organisation, wenn man es sagen kann, die sich wirklich für viele Sachen einsetzen und genau da, wo gerade Hilfe am Mann ist, da sind. Und deswegen ist, glaube ich, der THW für mich dieses Jahr die große Entscheidung.
Ja, guck mal, das ist ganz anders als letztes Jahr. Da haben wir kleine, eher auch also fast politisch angehauchte Organisationen. Und dieses Jahr.
Und das werden wir bestimmt auch mal wieder machen.
Ja.
Und letztes Jahr habe ich, glaube ich, Frauenhäusern oder vorletztes Mal und andere Sachen unterstützt. Und ich mache das auch wirklich gerne. Ich gucke mir was an. Ich bin auch echt schlecht in manchen Sachen, wenn ich dann noch angeschrieben werde. Willst du noch die Entscheidung treffen? Nein, ich möchte gerne, dass Leute, die sich wirklich damit besser auskennen, auch als ich als einfacher Moderator, aber die wirklich gut. Geht mal auf die Seite vom THW, falls euch das interessiert, was da genau alles gemacht wird. Da könnt ihr euch gute Informationen holen, auch einen Blick darüber machen, damit ihr wisst, das Geld geht wirklich in gute Hände. Und das ist für mich dieses Jahr einfach auch es gibt so viel und ich wollte irgendwas breit gefächertes unterstützen. Und das ist der THW für mich genau das Richtige.
Genau, es ist einfach, das ist bei mir auch so und ich habe auch gedacht, du kannst jetzt nicht, ich habe wirklich erst darüber nachgedacht, ach fuck, spendest du jetzt hier irgendwie, geht jetzt der Teil des Geldes an den Klinikverbund in Sachsen, aber dann beschweren sich die Leute im Saarland. deswegen sollte ich, glaube ich, habe ich dann gedacht, es muss was Breites sein, was Großes, was vielleicht etwas verwurzelter ist. Das ist etwas konventioneller als letztes Jahr, aber das ist wirklich bei Olli und bei mir dieses Jahr der besonderen Situation geschuldet. Und alles, was die nächsten Monate noch passiert, ich glaube, da ist das, es fühlt sich richtiger an, als jetzt einzelne kleine Organisationen zu unterstützen. Und das
Obwohl wir die auch unterstützen wollen und natürlich auch weiterhin irgendwelche E-Mails, also ich hier vorlese, in Lingen, in diesem Laden, sind einige Leute haben sich gemeldet, haben den Biertest gemacht und haben sich Bier nach Hause liefern lassen. Das hat wohl super geklappt. Ich freue mich da immer. Auch da im Cube haben sich einige gemeldet, der Laden in Düsseldorf. Und wir werden auch also ich jedenfalls, ein paar Sachen vorlesen, dann bei unserer großen Gala. Und wir hoffen, dass ihr ein bisschen Geld spendet, weil es, glaube ich, wichtig ist, gerade Organisationen zu unterstützen, die wirklich tätig sind und gerade was machen. Und deswegen ist das Deutsche Rote Kreuz und THW wirklich meiner Meinung nach sind gute Entscheidung. Ich kann gar nicht. Ich habe gerade eine Kurzgeschichte eingelesen, Jan. Und deswegen fällt es mir. Ich bin heute den ganzen Tag am Einlesen. Deswegen bin ich ein bisschen mundfaul für alle da draußen.
Ich spüre das schon. Dann lass mich doch ganz kurz ein bisschen visuell Zuckerli in die Augen streuen.
Ja, ich sehe gerade, du hast mir deine neue Autogrammkarte zugeschickt.
Genau, ich habe eine neue Autogrammkarte und ich wollte dich mal fragen, ob du als Freund und Kollege, ob das jetzt eine gute Entscheidung war. Da habe ich 3000 Stück von gedruckt. Das hat letztes Mal 10 Jahre gehalten, weil ich sag mal so, Autogrammkarten werden noch nachgefragt, aber sie sind nicht mehr so nachgefragt, wie sie noch mal früher waren.
Ich sag dir eine Sache, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob es ein gefaked ist oder wirklich von früher. Weil es wirklich, es ist in so einer Zwischenwelt angesiedelt. Man könnte denken, das ist Böhmermann in einer anderen Welt. Das wäre die Karriere anders gelaufen. Man hätte dich damals nicht entdeckt für dein Talent und du wärst nicht bei Radio Bremen gelandet und so. Wäre vielleicht dieser Look und diese Attitüde näher an dir dran, als dir lieb ist.
Also das ist auf jeden Fall, ich lasse es auch offen, ob das ein, das ist ja ohnehin, man muss geheimnisvoll bleiben als öffentliche Person. Ich lasse es offen, ob das ein echtes Bild ist oder ein nachträglich hergestelltes. Es ist auf jeden Fall, ich habe es dir mal geschickt, ich habe das Design abgeguckt von der Autogrammkarte von Gerhard Schröder tatsächlich, weil ich sehe das öfter bei Instagram, dass Kim und ihr Gerd, dass die Autogrammkarten verschicken mit so einem schönen weißen Rand. Und das fand ich eigentlich ganz schick und das hat irgendwie so was Kanzlerhaftes. Und da habe ich gedacht, dieses kanzlerhafte Bild von mir. Und jetzt muss ich das 3000 Mal unterschreiben in den nächsten 10 Jahren. Und ich glaube, dieser Witz, diese Karte 3000 Mal zu drucken, der geht mir nächste Woche schon auf den Sack, wie mit dem Adventskalender. Man denkt so, ja, mache ich gerne, wird auch toll am Ende, aber ich habe keinen Bock auf die Arbeit und jetzt muss ich da 3000 Mal diese Visage gucken.
Hast du manchmal so den Autogrammkartentag, wo du zu Hause sitzt und da ganz viele unterschreibst oder ähnliches?
Ich mache das nur im Büro. Ich möchte mir die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Außerdem ist das viel zu schwer. Ich mache es nur im Büro.
Ich mache das tatsächlich, wenn mein Manager zu mir kommt und mir die ganzen Briefe gibt von vielen Leuten und dann schreibe ich das. Und ich habe aber auch nichts vorbereitet sonst. Es ist auch wirklich, ich habe auch beschissene Autogrammkarten, die sind ganz dunkel und man sieht mit keinem Stift die Unterschrift da drauf. Das ist alles ganz schlecht organisiert. Leute, hört auf, euch Autogramme von mir zu wünschen. Dann lieber irgendwie, dann kauft doch bald mein Fußbalsam, was im Januar 2021 erscheinen wird oder ähnlich was anderes. Also das ist mit den Autogrammkarten. Früher war das eine richtig große Nummer.
Es ist immer noch für viele Leute eine große Nummer.
Ich will es auch gar nicht schlecht reden, ich mache das auch wahnsinnig gerne. Aber dann dauert das alles so lange immer bei mir. Ich schreibe auch immer zu Leuten, die sagen, kann ich irgendwie ein Autogramm kriegen? Sage ich, ja klar, gib die Adresse, kann aber dauern, bis zu 6 Monate.
Ja, oder ich würde mal ehrlicherweise sagen, bei mir auch teilweise mehrere Jahre. Das Allerschlimmste, wenn ich so alte Anzüge, mit denen ich mal bei irgendwelchen Preisverleihungen oder bei der NDR Talkshow war, auspacke und dann in der Westen, in der Innentasche noch so 5 zusammengefaltete, vorfrankierte Umschläge mit Adressen drauf finde, wo mir irgendwelche Autogrammjäger vor der Tür die Adresse das in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, schick mir ein Autogramm hin. Und ich merke das dann erst ein halbes Jahr oder 3 Jahre später, dass ich die immer noch einstecken habe. Das tut mir mal leid. Ich verschick's dann aber eigentlich immer. Dauert manchmal eben etwas.
Ich bin ja als Musiker, kenne ich den klassischen, der aus einer anderen Zeit stammenden Autogrammjäger. Männer in langen Mänteln, die schon lange vorm Club stehen, rumlaufen und dann wahnsinnig professionelle Bilder von dir ausgedruckt haben, so 20 Stück und wo du denkst, wo hat er das Bild denn jetzt her? Und wo gibt's denn das noch? Ja. Und dann unterschreibst du es alles und dann fragst du dich, was macht er damit? Ob das jetzt ein Ebayer ist? Dann habe ich auch schon mal überprüft. Also keiner verkauft Autogramme von mir auf Ebay. Habe ich noch nie gesehen bis jetzt. Dann behält er die wahrscheinlich tatsächlich und das wird professionalisiert. Es gibt diese Autogramm, vor allem so in Städten wie Würzburg oder wo du nicht mit rechnest oder in Essen, da stehen so 2 ältere Herren, wo du auch denkst, die haben noch nie was von dir gehört, aber die haben 20 hochglanz ausgedruckte Bilder von dir und sagen, Herr Schulz, könnten Sie das bitte mal ganz kurz unterschreiben? Die wollen auch gar nicht weiter mit dir reden oder ähnliches. Du unterschreibst es und dann verschwinden die wieder ins Nichts. Also so, das ist...
Ja, und
kennst du das noch?
Ich weiß genau, was du meinst. meinst. Und das sind diese Momente, wo dann eben diese Sammler nicht nur diese Hochglanzbilder von dir wollen, sondern auch Autogrammkarten, also offizielle Autogrammkarten. Und dafür stecken sie die...
Haben sie Autogrammkarten dabei?
Genau. Und ich weiß noch genau, wie ich den It's Cool Man Opa, weißt du noch, dieser Aber Vorsicht, It's Cool Man, einmal in Bremen als 14-Jähriger an der Hillmann-Passage, irgendwie Mitte der 90er Jahre, an so einem Hotel getroffen habe und sie überhaupt nicht glauben konnte. Dann habe ich gesagt, Herr Milka Opa, haben Sie eine Autogrammkarte? Und dann hatte der einfach in seiner Westentasche einfach 7 Autogrammkarten. Habe ich unterzeichnete Autogrammkarten von dem bekommen.
Das ist ein richtiger Profi gewesen.
Wirklich, aber der hat auch in den 5 Jahren, in denen der so ein bisschen bekannt war, hat er wirklich das alles mitgenommen. Der ist, glaube ich, inzwischen lange schon verstorben. Hat bestimmt
auch alles weggefickt in
aber
der Zeit damals. Der war ja also in den 5
der war weit über 80 schon. Aber Vorsicht, it's cool, Mann.
Ja, aber das ist so. Und die fragen aber auch nie diese Autogrammjäger nach. Das ist das. Wir leben in einer digitalisierten Zeit. Die könnten ein Video machen, ein Foto mit dir machen. Die wollen nur das Ding unterschrieben haben auch keine Nachfragen und verschwinden.
Also das Allerschönste, in Bremen gibt es einen Autogrammkartensammler, der immer bei 3 nach 9 bei Radio Bremen steht. Der ist tatsächlich ein ehemaliger Mitschüler von mir aus meiner Schule. Den habe ich immer früher auf dem Schulweg, habe ich den gesehen. Weiß auch genau, wo der wohnt, kenne auch die Mutter und so und kenne auch die Familienverhältnisse. Der ist einfach genauso alt wie ich. Und da habe ich mich letztes Mal total nett, ey, was machst du denn hier? Und haben uns voll unterhalten.
Fahr doch mal vorbei und schau dir seine Autogrammkartensammlung an.
Ich glaube, das ist wirklich eindrucksvoll und ich finde das ehrlich gesagt.
Ja, ich finde das ehrlich gesagt. Ich will
hast du das nicht früher auch gemacht? Machen,
weil du hast doch früher bestimmt auch Autogramme gesammelt. Ja, ich finde das auch irgendwie völlig legitim und ich glaube auch für Leute, die es noch gewohnt sind aus den goldenen 80er, 90ern, als es die Digitalkameras noch nicht gab, ist es auch schön, wenn da nochmal, weil manche Promis kommen ja schon mit dem Edding in der Hand aus dem Hotel und warten schon auf die Typen und wenn da keiner mehr steht, ist es auch schlimm für den Promi.
Ja.
Also ich meine, es ist ein Geben und Nehmen von beiden Seiten.
Absolut.
Auch für viele Promis ist es nochmal wichtig, dass sie nicht ganz vergessen werden und so 2 Typen da stehen und Autogramme holen. Ich finde das auch wirklich
gut. Apropos Promi, ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass das Ferienhaus von Oliver Geissen abgebrannt ist. Habe ich in der Bildzeitung. Und zwar Schaden von 750.000 Euro. Da frage ich mich, was ist denn das für ein Ferienhaus, Alter? Ein Ferienhaus für 750.000 Euro? Irgendwo in hier. Das blieb von Olli Geissens Ferienhaus. Ich mache mal direkt an hier. Bild.de. Mach ich direkt mal an. Warte, Achtung. Play.
Hinter mir liegt eine wunderschöne alte Reetdachkarte in Trümmern. Es handelt sich dabei um das einstige Ferienhaus von Star-Moderator Oliver Geissen, der hier im kleinen Ort Hillgrove in Dithmarschen offenbar gerne seinen Urlaub mit der Familie verbrachte. Auch er soll gestern Abend noch schnell hier gewesen sein und sah, was hier geschehen ist. Gegen 20.30 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, weil das Haus in Flammen stand. Die rückten mit rund 70 Rettern an, konnten es aber nicht verhindern, dass der Brand hier alles zerstörte und alles in Trümmer legte.
Wir haben umgehend mit Hilfe eines Baggers versucht, das brennende Reet von dem Dach herunterzubringen, sodass das Gebäude gerettet werden hätte können. Leider ist das nicht gelungen. Es handelt sich hier um ein relativ kleines Gebäude und das lässt natürlich für die Feuerwehr relativ Spielraum, gerade bei einer weichen Bedeckung wie Reet.
Man sieht hier noch alte Sessel, man sieht noch Kleidungsstücke, man sieht noch Schuhe, man sieht auch noch einen Flatscreen. Aber alles ist zerstört, wirklich alles. Der Garten hinten ist noch schön erhalten, sehr gepflegt, Spielgeräte stehen dort
und so weiter.
Also muss man jetzt so eine geile Serie. Ich finde sowieso, keine Berichterstattung ist seriöser als die von der Bild-Zeitung.
Und vor allem, ganz ehrlich, wie kann denn das sein, dass dir die Bude abfackelt und dann da irgendwann auf einmal so ein Bild.de-Honk in deinem Garten steht? Also wie kann
noch besser finde ich die Aussage von dem Reporter, der offenbar hier gerne seinen Urlaub verbringt, der zweifelt selber dran, dass Olli Geissen da in Dithmarschen schon gerne abhängst. Und dann auch noch 750.000 Euro für ein relativ kleines Reetdachhaus.
Ja, ich würde an dieser Stelle sagen, das ist wirklich eine unangenehme Sache. Hoffentlich ist das gut versichert. Und ich bin ohnehin gegen Reet. Also Reet, ich kann diese kuschelige 80er-Jahre-Gemütlichkeit und so. Ich weiß, dass das Leute das schön finden und so. Aber ich finde, man sollte Reet verbieten.
Reet und Rehe, raus aus dem Wald.
Reet, Rehe und Ballerspiele sollten gleichermaßen verboten werden.
Ja. Trotzdem natürlich tut uns unheimlich leid, auch für Olli Geissen.
Ja, vor allen Dingen, dass sein Bild-Zeitungsreporter irgendwie so, der Blutegel auf einmal ankommt.
Wie kann alle Sessel liegen hier noch rum.
Wir sind
die Spielgeräte. Kondome. Alles voll hier. Hier liegen alte Dildos rum von.
Also sind jetzt nicht direkt von Olli Geissen, die haben wir mitgebracht in unserer Redaktion. Damit ein bisschen was zu berichten hast.
Ja, das ist scheiße, ne? Wenn man aber auch dann. Aber woher wissen die das? Meinst du, vielleicht hat Olli Geissen die auch mal eingeladen.
Ja, oder, also, mal ohne Witz, das kann doch nicht sein, dass das, wenn, also, Das kann doch nicht sein.
Ich hätte auch gedacht, scheiße, jetzt habe ich dieses geile Haus, aber keiner kommt nach Dithmarschen. Lade ich mal die Bildreporter ein.
Naja, ich finde aber ehrlich, das ist wirklich, muss man wirklich sagen, Red ist wirklich eine Gefahr. Allgemein. Ja,
es ist wunderschön, ich liebe es. Ich
hab wunderschönes Red, oh, aber nee.
Hatte ich da in Utlede, als ich da gewohnt habe, bei dieser Malerin, die hatte ein unfassbar schönes, altes Haus mit einem wahnsinnig schönen, das ist inzwischen abgebrannt, hat mir jemand geschrieben, aber ich fand das, da habe ich schon ein Faible für.
Ja, also ich kenne das, solche, gerade so redgedeckte Häuser, das hat dann früher, mein Vater hat das früher mal als Polizist, ja, wurde wieder heiß saniert.
Ja.
Ja, guck mal, da sind wir wieder hingefahren, heiß saniert. Ja, wir waren mit die Brandermittler reingesteckt, die haben direkt einen Benzinkanister vorgegeben. So wirklich in jedem, ja, da ist wieder der irgendwie das alte Fachwerkhaus wieder abgebrannt. Und ja, und was war? Ja, zwei Tage später einer von der Brandpolizei da rein, ja, wieder ein Benzinkanister, schon wieder. Immer am Sicherungskasten so ein Benzinkanister geparkt, zufällig.
Ja, dann irgendwie saniert, ne? Aber das ist der alte Trick, der immer noch anscheinend auch funktioniert. Ich glaube, viele wissen das einfach dann auch und dann kann man nichts dagegen machen, oder?
Ja, oder die Versicherungsheinis drücken einfach ein Auge mit dazu und stecken sich ein Tausi mit ein. Das ist ohnehin, gibt es eigentlich Versicherungsbetrug? Ist das noch ein Ding? Oder so,
ja, momentan liegt das alles ein bisschen brach.
Ja, selbst die Versicherungsbetrügerbranche leidet unter Corona zur Zeit. Und auch Versicherungsdetektive haben auch wenig zu tun wahrscheinlich. Obwohl, ich weiß nicht, wenn die Emotionen hochkochen und die Kinder irgendwie durchs Wohnzimmer touren, beim Homeschooling, da einfach mal mit irgendwie Schrauben rumwerfen. Es wird nicht gespielt am 80-Zoll-Flatscreen. Geh der weg, der ist frisch von Saturn. Und dann zack, fällt er um. Aufs Kind drauf und dann, ja, was hast du den Salat? Kind kaputt, Fernseher kaputt. Ja, das Kind ist egal, aber der Fernseher ist scheiße jetzt.
Da fällt mir gerade noch ein, eine Frau hat mir geschrieben, die gerade ein Praktikum oder irgendwas bei einer Detektei macht.
Praktikum im Puff. Habe ich auch bekommen.
Genau, beim Observieren wird sehr oft, und da war sie sehr erstaunt, fest und flauschig gehört. Ja. Weil wir halt auch wir sind nun mal die
Detektivtypen.
Von allen, wir sind die Detektivtypen. Wir haben das meiste, also von allen Podcasts, das können wir, glaube ich, sagen, sind wir die am nächsten dran sind an.
Ja, und das ist wirklich, es gibt viele True Crime Podcasts. Aber bei keinem Podcast ist es so, dass die Hosts so nah am Verbrechertum dran, auch öfter schon mal über die Grenze, auch schon öfter mal überschritten haben.
Auch schon mal da wird sogar beim True Crime, während es passiert, fest und flauschig gehört, nämlich.
Ja, genau. Und wir sind wirklich, ich sehe mich wirklich als einer der wenigen, im Grunde genommen Vollblutdetektive, der einfach nur quasi im falschen Job gefangen ist, letztlich. Transberuflich bin ich.
Mit einem Transberuf. Ich auch. Ich glaube, das wäre die zweite, wenn das jetzt vorbei ist, dass wir vielleicht gar nicht mehr nochmal einen neuen Arbeitgeber suchen in diesem Bereich, sondern einfach eine Detektei eröffnen. Ich glaube, das wird anfangs gut laufen.
Ja, vor allem, weil uns alle Leute, die beschatteten Leute immer sofort erkennen würden. Und ich hätte noch 2800 Autogramm im Kopf.
Du, ich glaube, der Böhmermann, der Scholz sind hinter mir, ja.
Nee, aber das ist wirklich umgekehrte Psychologie und dann denken die Verbrecher nämlich, der kann nicht sein. So dumm werden die doch wohl nicht sein, dass sie uns von hier.
Und dann gibt's aber auch in 5 Jahren auf Sat.1 unterwegs auf Streife mit Böhmi und Schulz, also hier die Detektei.
Ja, wo dann aber alle sagen in irgendwelchen Foren, ja, aber die Fälle sind fake, das ist gar nicht echt. Nee, aber ganz ehrlich, wenn jetzt jemand zuhört, irgendwie vom Bundeskriminalamt, von Bundesbehörden, auch von kreativen Landeskriminalämtern, ich würde den Sporttest nicht mehr bestehen. Ich werde jetzt nächstes Jahr 40. Aber im Kopf bin ich immer noch topfit.
Aber mit dem Kaffeebecher im Auto sitzen und eine Zeitung vors Gesicht ziehen, wenn einer vorbeiläuft, das können wir immer noch.
Mit zwei Löchern drin. Das könnte ich noch. Die Kraft hätte ich noch in den Unterarmen, die Zeitung hochzuheben. Aber nicht die Zeit, eine leichtere Zeitung.
Genau, mit weniger Seiten die Mopo oder so, gerade noch. Aber ganz ehrlich, Steven Seagal, der Action-Darsteller, hat es ja auch gemacht. Der ist dann mit der Polizei, nachdem er keine Filme mehr gedreht hat, rumgefahren, hat Dokus gedreht. Und ich sehe unsere Zukunft da vielleicht. So wie, die sind noch hier, Harry und wie hießen die denn beiden nochmal?
Toto und Harry. Wobei, ich glaube, Harry hat's geschafft. Der ist, das Lustige ist bei Toto und Harry, die heißen beide Thorsten. Aber einer ist heißt Toto und der andere heißt auch Thorsten eigentlich im bürgerlichen Namen, hat sich aber dann Harry nennen lassen als Rufname, damit die nicht beide Thorsten heißen. Und Toto ist so ein bisschen abgerutscht. Vor dem gab es mal so ein paar irgendwie wilde Facebook-Posts und dann auch ein paar Fotos zusammen.
Hast du den Fame nicht bekommen?
Ja, und Harry hat sich, glaube ich, irgendwann dann zurückgezogen. Ich habe die beide mal kennengelernt aus Bochum. Liebe Grüße, ganz wirklich nette
ganz
Typen.
Ganz liebe Grüße.
Aber Harry
war den zerstritten, habe ich gehört.
Ja, und weil Harry, glaube ich,
Klaus und Klaus.
Harry, genau. Harry war immer, ich will Toto jetzt nicht zu nahe treten, aber Harry war immer der seriösere Polizist. Der hat dann irgendwann auch gemerkt, ey, fuck, es nervt mich einfach. Und ich glaube, Toto kannst du auch nicht mehr in eine Ehestreitigkeit schicken, weil dann alle erstmal Autogramme dabei haben wollen. Und der hat auch keine MacLight am Gürtel, sondern immer so eine Ledertasche mit so Autogramm. Keine.
Ja, was ist Autogramm
im Gürtel drin. Naja.
Ja, und das wird auch unsere Zukunft sein. So, Jan, ich muss jetzt wieder mich
meiner
Tätigkeit als Jungautor widmen.
Fest und Flauschig ist am Samstag für euch da, live. Die Folge am Samstag wird meines Wissens nach zusammengeschnitten und auch am Sonntag für alle, die keinen Bock auf live Fest und Flauschig haben oder keinen Bock auf die Scheißsequenzen.
Kann ich mir nicht vorstellen, was sollen die Leute anderes machen momentan? Es ist Lockdown. Ich hoffe auf eine hohe Zuschauerzahl.
Ja, und ich hoffe, dass wir viele Spenden generieren. Wir werden eine Spendenuhr laufen lassen. Am Ende wird das Ganze nochmal bei Wolfram Kohns von RDL über den Schreibtisch gegeben. Der wird dann so eine Art Spendenmarathon erfahren.
Vielleicht ruft auch einer von Spotify an, wie beim großen Preis damals, wenn da so irgendwie so, oh, jetzt habe ich gerade einen Anruf, und dann ruft dann irgendwie dem Tölke ab und dann ist das der Chef von...
Ja, und 15% der Spenden gehen an die Kinder von Bildmitarbeitern. Ein Herz für Bildmitarbeiterkinder.
Bildung für die Bildkinder.
Genau. Damit die ihre Eltern, wenn die dann zurückkommen, bei irgendwelchen Prominenten am verbrannten Ferienhaus rumblutegeln, damit die Kinder denen so eine kleine ethische Standpauke halten. Politische Bildung für die Kinder von Bildmitarbeitern ist auch ein Teil des Charity.
Das wird eh passieren.
Vom DRK organisiert. Mit schwerem Gerät werden Synapsen mit Hydraulikspreizern geöffnet. Da müsste das THW eh ran bei solchen Geschichten. Alles bei spotify.com/fest-und-flauschig-live am Samstag ab 19 Uhr. Lasst euch überraschen, wo wir dann sein werden. Ich weiß es ehrlich gesagt selber noch nicht. Den ganzen Tag wurden SMS rumgeschickt heute. Ach ey, und wir haben vergessen, Jan Hofer nochmal Adieu zu sagen. Vorgestern war seine letzte
Sendung.
Oh,
tschüss Jan Hofer, genau. Ach Mann.
Alter, 36 Jahre. Das war mir gar nicht klar. Seit ich 4 bin, macht der Nachrichten.
Immer dabei gewesen. Und irgendwie auch ein wahnsinnig sympathischer Typ, oder?
Muss man wirklich sagen. Was macht er denn jetzt eigentlich? Vielleicht hat er mal Bock, irgendwie Sidekick im Podcast zu werden bei Spotify.
Ja, genau, der kann immer die Tiere, die es geschafft haben, Rubriken hier vorlesen.
Das würde der wahrscheinlich machen und wahrscheinlich können wir auch ein bisschen besser bezahlen als in der ARD. Ich habe gehört, man kriegt nur 2,60 Euro da.
Für jede Minute?
Nee, in der Tagesschau. Ist ganz schlecht bezahlt. Die müssen teilweise noch bei Linda Zerwakis unterm Pult klödern die Pfandflaschen. Die werden danach noch irgendwie, muss noch zum Pfandflaschenautomaten. An der Shell fahren.
Ey, wenn Jan Hofer, ich würde ihn wahnsinnig gerne mal in der Sendung auch haben. Haben wir Linda Zerwakis hier in der Sendung mal gehabt?
Haben wir noch nie gehabt. Ich weiß, ihr seid in derselben Agentur. Ihr macht irgendwie beide, glaube ich, seid ihr nicht mal bei der Weihnachtsfeier einmal im Jahr?
Wir sind noch beide mit dem gleichen Mann verheiratet.
Das glaube ich nicht. Wirklich?
Ach, Blödsinn. Wir laden auf ein große Tagesschau-Special machen wir für jeden Sender.
Das ist eine gute Idee. Ich kenne viele Tagesschau-Moderatoren und Sprecher, wirklich. Ich verrate aber noch nicht, aus welchen Zusammenhängen. Das klären wir dann. So, das war Fest und Flauschig auf die Faust. Wollen wir nicht diese Mittwochsausgabe ab sofort Boomer-Cringe nennen? Einfach um das Wort so ein bisschen zu penetrieren.
Um das Label, unser neues Modelabel noch ein bisschen zu pushen.
Olli und ich haben eine Marke angemeldet. Boomer Cringe ist jetzt unsere offizielle Marke. Wir wissen noch nicht, wir haben schon 1000 Euro dafür ausgegeben. Eine europäische Marke.
Wir kaufen die gleichen Scheißklamotten wie Flair, nur dass dann irgendwie bei uns
Boomer Cringe. Guck mal, was ich anhab. Guck mal.
Stimmt, du trägst das sehr, sehr häufig.
Ich hab das von unserem Weihnachtszirkus damals, als wir, in Anführungsstrichen, pädagogische wir, als wir damals so betrunken waren, da muss ich mich immer noch daran erinnern, wie ich mit diesem Jogginganzug da verloren auf der Bühne saß und vor mir hingepupst hab, während du irgendwie mit Porgy von Deichkind
Liegestütze gemacht hast. Stimmt, es war echt, also das.
Und wie, sorry für die vielen Leute, die wir an dem Abend enttäuscht haben.
Also nicht alle, mir haben auch ein paar geschrieben, wir sollen das nicht immer so schlecht machen.
Ja, aber es war schon ziemlich schlecht.
Wir sollen uns nicht immer so schlecht machen, Jan.
Ja, aber wir müssen uns auch selber wieder runterholen, so ein kleines bisschen. Das war Fest und Flauschig, Boomer Cringe vom Mittwoch, den 16. Wir sehen uns das letzte Mal in diesem Jahr am Samstag um 19 Uhr. Spotify.com, Fest und Flauschig live.
Habt eine schöne Woche, bis Samstag. Tschüss.
Diese Folge wurde präsentiert von Amazon Prime Student. Studis und Azubis sparen ganz groß. Kostenloser Premium-Versand, unbegrenztes Streamen von Filmen und Serien und vieles mehr erhältst du mit Prime Student 6 Monate ohne Kosten für dich. Gesponsert von Microsoft Surface. Danach nur 3,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Gehe jetzt auf amazon.de/studentenangebot.